Santiago Ignacio Cassis. Unser Außenminister ist kürzlich 60 geworden und aus diesem freudigen Anlass spendieren wir ihm ein Politbüro. Ich glaube, so ein Geschenk kann der Ignacio Cassis gut brauchen, weil er hat ja nicht gerade die einfachsten Tage momentan. Streit mit China, streit mit dem Bundesrat, streit mit Europa, streit mit fast allen. Warum hat der Ignacio Cassis eigentlich so ein schlechtes Image? Was macht er dagegen? Wie gut oder schlecht ist er tatsächlich? Und macht der Cassis die Legislatur fertig? Über das reden wir heute im Politbüro, im Podcast von Tamedia zu der Schweizer Innenpolitik. Mein Name ist Philipp Loser und ich rede heute mit Raffaella Birrer in Zürich, sogar im gleichen Studio. Hoi Raffaella. Und mit Markus Häfliger und Christoph Lenz in Bern. Ciao zusammen.
Hoi zusammen.
Hallo.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Et élu avec 125 voix.
Nationalrat Ignacio Cassis.
Ignacio Cassis.
Das war im Jahr 2017. Noch ist alles möglich. Ignacio Cassis, neuer Bundesrat. Könnt ihr mich in die Zeit zurückführen? Was für ein Politiker ist dort in die Regierung gewählt worden?
Der Ignacio Cassis war ein Politiker, ein Nationalrat, der sich als Fraktionschef sehr bewährt hat. Er hat in dieser Funktion für eine eiserne Fraktionsdisziplin gesorgt, hat als Tessiner auch einen Sympathiebonus genossen und hat sich vor allem in drei Sprachen sehr gut verständigen können. Er war aber auch einer, der für die Krankenkasse lobbyiert hat und darum Krankencassis genannt worden ist.
Man kann ergänzen, dass er Arzt war aus Ausbildung. Er war der erste Arzt in der Schweizer Landesregierung seit etwa 100 Jahren. Er ist früher noch nicht zuerst, seine Karriere hat er nicht als Politiker gestartet. Er war zuerst Kantonsarzt vom Tessin gewesen und ist erst in einer Art so später in die Politik eingestiegen, ist auf Bern gekommen, Nationalrat, 10 Jahre Nationalrat gewesen, bevor er im Bundesrat gewählt worden ist.
Du bist ja vorher schon im Bundeshaus gewesen, Christoph, und hast ihn auch als Nationalrat erlebt. Was war er für ein Typ gewesen von Politikern?
Also ich würde vielleicht auch gerade noch anschliessen, wo der Markus aufgehört hat. Etwas, was für mich wirklich prägend ist beim Ignacio Cassis, ist, dass er ein politischer Sportzünder ist. Er war 43, als er im Lokalparlament von Colina d'Oro, seiner Wohngemeinde, angefangen hat. Und 43, das ist wirklich für eine klassische politische Karriere heutzutage, das ist schon recht ein fortgeschrittenes Alter. In diesem Alter ist Viola Amherd ist schon seit 12 Jahren irgendwie in der Stadtexekutive gewesen, von Brieg. Simonetta Sommaruga hat schon den Nationalrat hinter sich gehabt und die Stiftung Konsumentenschutz geleitet. Die KKS ist mit 43 schon seit Jahren Regierungsrätin, der Berse sogar schon seit Jahren Bundesrat. Und der Cassis kommt dort relativ spät in die politische Welt rein und ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen ein Aussenseiter geblieben ist, das hat vielleicht auch damit zu tun. Er war zwar zugänglich im Bundeshaus, er war sympathisch, man hat ihn grundsätzlich mögen, aber die politische Intuition zum Beispiel, der Instinkt, den habe ich bei ihm nie richtig gespürt, sondern er ist einfach ein sympathischer, zugänglicher, originelle Nationalrat gewesen.
Umgekehrt heisst es aber eigentlich, dass wir alle noch Bundesrat werden könnten, oder?
Das ist meine Ambition.
Etwas, was beim Cassis auch außergewöhnlich ist, also er ist unter mehreren Titeln wirklich ein außergewöhnlicher Bundesrat. Er ist ja der erste Tessiner seit etwa 20 Jahren gewesen, seit dem Flavio Gotti. Und vor allem, er ist bei seiner Geburt ist er nicht einmal Schweizer gewesen. Das ist doch recht außergewöhnlich. Er ist ein klassischer Secondo in der Schweiz geboren. Seine Eltern sind aus Italien gewesen. Und als er auf die Welt kam, hatte er nur erste italienische Pass gehabt, ist dann mit 15 eingebürgert worden und hat dann seinen italienischen Pass ganz kurz vor der Wahl im Bundesrat abgegeben, weil er damals argumentiert hat, das gehöre für ihn dazu, dass man eine Art als Mitglied von der Landesregierung wirklich einfach nur dem Land, von dem Land Bürger ist.
Ist aber nicht so gut angekommen, wenn ich mich erinnere, oder?
Ja, es hat rechte Diskussionen ausgelöst damals und es war wie so ein bisschen ein sichtbares Zeichen von einer Haltung, die er sich dort so angelegt hat. er ist plötzlich sehr flexibel geworden, wo es auf die Bundesratskandidatur und die potenzielle Bundesratswahl zugegangen ist. Dass jemand seine Nationalität einfach so abstreifen kann, also als Doppelbürger, das hat damals schon recht viele Fragen aufgeworfen. Es hat noch weitere Beispiele gegeben, wie er sich sehr flexibel gezeigt hat in der Haltung.
Was heisst das genau, flexibler Wort? Ist er vorher dann strenger gewesen?
Ja, ich habe mich jetzt als kurze Vorbereitung auf das Gespräch an ich mich erinnert an ein Gespräch, das ich mit ihm mal hatte, über seine Rolle als Fraktionschef. Und dort hat er mir gesagt, Zitat, es muss eine gewisse Ordnung in der Mannschaft herrschen. Und also es ist um eine konkrete Vorlage gegangen, wo er per Stichentscheid nachher entschieden hat, dass sie eben nicht durchkommt. Das ist der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub gewesen, wo später ja dann durchgekommen ist. Dann hat er gesagt, ein Fraktionschef schaut in solchen Situationen, dass die Betroffenen nicht falsch abstimmen. Und es ist um Kritik gegangen, dass er teilweise Fraktionsmitglieder forciert hätte, so und so abzustimmen. Also konkret in dem Fall nein. Und er hat sich schon als sehr strenger Fraktionsführer so gezeigt. Also ein weiteres Beispiel ist ein halbes Jahr vor seiner Wahl im Bundesrat gewesen, wo es um die AHV-Reform gegangen ist. Das ist mir jetzt auch wieder sehr plastisch in Sinn gekommen. Das ist ja ganz knapp durch die Röte gekommen. Es hat eine Einigungskonferenz gegeben. Es war ein Deal zwischen der Mitte und der Linken. Und in dieser Einigungskonferenz ist einfach wahnsinnig viel Geschirr zerschlagen worden. Also ich erinnere mich, dass die Parlamentarier nachher in der Wandelhalle wirklich total aufgelöst waren und gesagt haben, dass sie irgendwie den Tiefpunkt von ihrer politischen Karriere gesehen, die Gesprächskultur in dieser Einigungskonferenz und die Sturheit namentlich auch von der FDP hat man dort gehört. Und das ist so etwas, wie, wo beim Gassis nachher auch noch recht lange nachgewirkt hat. Also sicher auch einer der Gründe, warum er einen schwierigen Start nachher auch gehabt im Bundesrat, also von Anfang an von linker Seite sehr stark kritisiert worden ist.
Man muss dort aber fairerweise auch sagen, das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüsselargument, etwas, das bis heute nachhält. Er ist da, hat hier sehr eine harte Linie vertreten, also die FDP, die eine andere Haltung hatte als der Bundesrat, als Mitte links. Und das ist natürlich eine legitime Position, dass man eine andere Position hat als Partei. Und das ist ihm dann da auch sehr übel genommen worden, vor allem von der SP. Also es gibt da irgendeine Anekdote, wo der Gassis erzählt hat, dass ihm der Löwera damals, der SP-Präsident, droht habe. Ich glaube, er hat ihm irgendwie gesagt, du wirst nie Bundesrat, wenn du dich jetzt da nicht bewegst, irgendetwas in diesem Stil, oder? Und dort ist namentlich zwischen dem Gassis und der SP steht sehr viel abeinander gegangen. Und das glaube ich, hat dazu geführt, dass er gerade bei den Linken mit einem Negativen, mit einem Malus auch als Bundesrat dann gestartet ist.
Wie siehst du das, Christoph? Hast du auch die Wandlung, den Kippmoment so miterlebt?
Ja, wobei ich eben das Gefühl habe, es ist quasi, also da ist sicher rund um die Altersvorsorge 2020. Dann ist etwas zerbrochen in seinem Verhältnis zu den Linken. Er hat ja eigentlich ursprünglich im Nationalrat hat er eher als ein Vertreter vom sozial-liberalen Flügel von der FDP gegolten. Er war für Cannabis-Legalisierung, er war für andere, er war für Tabakproduktegesetz, wo irgendwie den Tabakkonsum einschränkt. Also er hat eher so quasi auch seine gesundheitliche oder seine medizinische Ausbildung einflüssen lassen und hat als sozialliberale Kulte und ist im Verlauf seiner Nationalratszeit nach rechts gerutscht und irgendwann auch für die Linke so ein bisschen rotes Tuch geworden. Er hat aber selber dann auch im Bundesrat sicher auch dazu beigetragen, dass sich das Verhältnis nicht entspannt hat.
Was der Christoph jetzt sagt, ist, glaube ich, etwas sehr Zentrales zum Ignacio Gassis. Er kommt als Linksfreisinniger auf Bern. Also am Anfang war er in den Links-Rechts-Ratings am linken Flügel von seiner Partei gewesen, bewegt sich dann nach rechts. Und ich glaube eben, das hat damit zu tun, dass er sehr spät in die Politik gekommen ist. Eigentlich, das ist meine These, dass der Ignacio Gassis eigentlich erst im Nationalrat richtig politisiert worden ist. Und oh, das ist aber drum, oder als Rechtsliberale politisiert worden ist. Und darum vielleicht auch zum Teil ein bisschen, sagen wir, härter ist auf diesen liberalen, rechtsliberalen Linien als jemand, der das schon mit der Muttermilch aufgesogen hat und dann vielleicht im Laufe seines Lebens ein bisschen grosszügiger wird in der Interpretation vom Liberalismus, wie man das zum Beispiel auch bei einer Karin Keller-Sutter oder einem Pascal Couchepin gesehen hat, um zwei andere FDP-Bundesräte zu nennen.
Also ich würde da vielleicht in einem Punkt widersprechen, Markus. Und zwar lässt sich ein Teil von dieser Härte, die du jetzt beschrieben hast, und auch von dem, was gegen aussen vielleicht mag als Wandel zum rechtsliberalen Pol wahrgenommen werden, lässt sich sicher auch durch seine Rolle erklären, die er als Fraktionschef hatte. Wir erinnern uns alle, er war der Nachfolger von der Gabi Huber. Das sagt schon einiges, oder? Und dann ist es natürlich so, das habe ich vorher versucht, ein bisschen zu beschreiben mit diesen Beispielen, eben wie er, was er mir gesagt hat, wie er seine Rolle verstanden hat als Fraktionschef. Musst du schauen, dass eine Linie, eine Disziplin in der Fraktion drin ist. Und das hat ihn automatisch ein bisschen mehr so in die Richtung hinein auch gedrückt, so aus Sicht von der Gesamtpartei aus vielleicht gesehen. Und das andere, habe ich das Gefühl, ist auch dann eher spät gekommen, nämlich wo es dann wirklich auf die Bundesratswahl hingegangen ist. Dort war vor allem einfach sehr bezeichnend gewesen, wie er sich bei der SVP auch angedient hat, oder, im Vorfeld. Also es sind, wir erinnern uns, drei Kandidaten gewesen, also eine Kandidatin, zwei Kandidaten. Ein breites Feld, ein interessantes Feld. Also zum Beispiel der Mode war ja auch dabei gewesen. Und dort hat er einfach der SVP sehr viele Versprechungen gemacht. Und das war etwas, was sich nachher auch bei seinem Einstieg im Bundesrat gerecht hat, weil er hat ja diesen Versprechungen irgendwie müssen gerecht werden.
Das gibt jetzt schon ein sehr rundes Bild, eben seine Bewegung innerhalb dieser Pol. Was mich jetzt noch interessiert, wir sind jetzt beim Start von seiner Bundesratskarriere und recht schnell ist so eine Erzählung entstanden, dass Ignazio Cassis keinen Tritt findet im Bundesrat. Wie entsteht so etwas? Und gibt es da noch andere Gründe als die, die ich bis jetzt schon erwähnt
habe? Also, wenn ich mich an die Zeit erinnere, dann fällt mir ein, dass im ersten Jahr von Cassis in dem Bundesrat ist einiges für ihn schief gelaufen. Er hat im Sommer 18 zuerst so irgendwie in einem spontanen Interview den wohl grössten Streit mit den Gewerkschaften losgebrochen, den wir über die letzten 20 Jahre in der Schweiz erlebt haben. So. Das war der 8-Tage-4-Tage-Streit, wo der Cassis so ein bisschen salopp gesagt hat, ja, die Gewerkschaften müssen sich dann halt mit dem abfinden, dass der Lohnschutz in diesem Punkt geschwächt wird, weil die EU macht auch kein Zugeständnis. Ähnlich seine Äußerungen über die UNRWA, ein Hilfswerk, das von der Schweiz unterstützt wird, wo versucht, palästinensische Flüchtlinge irgendwie auszubilden, wo er gefunden hat, das Hilfswerk sei womöglich Teil des Problems im Nahen Osten. Auch dort weicht er irgendwie aus Unachtsamkeit vielleicht von der Bundesratslinie ab in einer öffentlichen Aussage und da blast einfach extrem zurück. Und dann natürlich, was Raffaella erwähnt hat, der Cassis, dort hat ihm vielleicht wirklich der politische Instinkt gefehlt, hat der SVP in seiner Bundesratskampagne versprochen, ich drücke den Reset-Knopf mit im Europa-Dossier. Und wenn wir alle dann schon etwas gewusst haben, ist, dass der Reset-Knopf nicht existiert. Aber im Cassis hängt das Versprechen irgendwie wie einen Zentner schweren Stein um den Hals. Und er kämpft bis heute mit dem Versprechen, das er abgegeben hat, wo ihm seine Chancen, behaupte ich, in der Bundesratswahl nicht erheblich gesteigert hat, weil er sowieso der attraktivste Kandidat war für die SVP. Aber wo ihm bis heute halt irgendwie das Leben schwer macht.
Die Beispiele, die Christoph erwähnt hat, oder, die sind wirklich im Sommer 18 gewesen, eben die 8-Tage-Aussage und die UNRWA. Und das Verrückte an diesen beiden Beispielen ist, dass was er hier gesagt hat, ist nicht einfach falsch gewesen. Also zum Beispiel über die 8-Tage-Regel und den Lohnschutz hat er gesagt, das unter anderem hat er in dem Interview gesagt, das ist eine fast religiöse Frage für beide Seiten, also für die EU. Und er hat recht mit dem, oder? Dort sind tatsächlich sowohl die EU wie auch die Schweizer Gewerkschaften, beide Seiten sind extrem fundamentalistisch unterwegs. Er spricht das an, sagt, dass man sich vielleicht auch auf Gewerkschaftsseite muss bewegen, dass es der Lohnschutz vielleicht auch mit anderen Massnahmen gewährleistet ist. Was er sagt, ist richtig. Was hier einfach das Ungeschickte war, wie er es gesagt hat, unvorbereitet, überfallmässig. Das war natürlich ein Steilpass für seine Gegner. Und bei der UNRWA das Gleiche auch dort, dass er Kritik, dass das Hilfswerk hat Problem, das Palästinenser-Hilfswerk. Er legt den Finger drauf, zu Recht aus meiner Sicht, teilweise, aber auch dort schlecht vorbereitet und nachher fliegt sie ins Gesicht. Oder? Das ist dort und nachher ist zum Selbstläufer geworden. Dann hat dann der Löwra als Praktikant betitelt. Oder? Die Etikette klebt auch bis heute also an ihm und so. Und ab dann hat man eigentlich jedes Mal, wenn nochmal etwas gekommen ist, hat man gesagt, ja, wieder ein Fettnapf, wieder ein Fettnapf, wieder ein Fettnapf.
Also man kann vielleicht zusammenfassend sagen, was ihr beide jetzt gesagt habt, oder? Es hat Fettnäpfchen gegeben, mehrere, und zwar in einer relativ hohen Kadenz, eine Weile lang. Gleichzeitig hat sich dann aber durch die paar Fettnäpfe hat sich dann das Narrativ wie verselbstständigt, dass er eben so ein bisschen den Lehrling, eben unter gütiger Beihilfe der Linken, vom Löwra, dass er der Lehrling sei im Bundesrat und irgendwie so ein bisschen unbedarft und so. Und ich bin sehr bei Markus, wenn er sagt, eben, dass teilweise die Aussagen, die er gemacht hat, hat inhaltlich ja eine Berechtigung gehabt. Also beispielsweise jetzt mit dem Gewerkschaftenstreit. Da sind ja die Fronten wirklich verhärtet gewesen, runde Tisch noch und näher. Und dann sagt er so etwas wie, wir müssen bereit sein, über den eigenen Schatten zu springen und kreative Lösungen zu finden. Ich finde jetzt das per se noch kein Skandal. Es ist einfach so ein bisschen Ausdruck davon. Auch das mit dem Reset-Knopf, den Christoph vorher gesagt hat, ist Ausdruck davon, wie er kommuniziert. Und die Art zu kommunizieren, ist für einen Bundesrat doch einigermaßen neu gewesen. Vor allem, wenn man sieht, wer seine Vorgänger war. Oder? Die Burkhalter, die nie ein Wort zu viel verloren hat, wo immer sehr für sich war, wo man sich aufgeregt hat, dass also gerade auch die Journalisten sich aufgeregt haben, dass da einfach nichts aus dem Mann raus überzukommen ist.
Gut, dafür schreibt er sehr schöne Bücher.
Genau, und dann kommt einer, der Ignacio Cassis, und kommuniziert erfrischend anders, oder? Ganz offen und sagt vielleicht im Zweifel eher mal ein Wort zu viel als zu wenig.
Man hat zu viel über seine Kommunikationsfähigkeiten geschwätzt und über seine diversen Versprechen. Bevor wir zur Aktualität kommen, und zu der kommen wir auch noch, was hat Ignacio Cassis als Bundesrat gut gemacht?
Ich will gerade bei der Kommunikation anfangen. Er hat vor allem im ersten Jahr im Europa-Dossier endlich anfangen darüber zu reden. Oder? Der Didier Burkhalter ist ja nicht zuletzt wegen dem Zurücktreten frustriert. Er hat gemerkt, das geht nicht. Dann kommt der Cassis. Es hat einen berühmten Vortrag gegeben, wo er in ein Rahmenabkommen versucht hat, mit Bauchlötzli zu erklären. So farbige Bauchlötzli. Das ist ein Bild, das seither immer wieder in den Medien auftaucht. Und so. Und er hat auf einmal angefangen zu erklären. Und er hat auch an x Vorträgen, die ich zum Teil selber gehört habe, hat er gesagt, erklärt, warum dass wir geregelte Beziehungen zu der EU brauchen, dass das unser wichtigster Handelspartner ist, mit Abstand und so weiter und so fort. Und das hat er definitiv besser gemacht als der Didier Burkhalter
vor ihm. Also du würdest den Bauchlötzli-Auftritt zu seinen positiven Errungenschaften zählen?
Ja, man kann immer spötteln und so weiter. Das war nur einer gewesen, aber er hat auf jeden Fall gemerkt, wenn das Rahmenabkommen je eine Chance haben soll, muss man im Inland anfangen darüber zu reden.
Genau, das finde ich sehr auch und ich würde den Bauchlötzli-Auftritt auf die positive Seite legen, weil es ist tatsächlich so gewesen, dass das total verknurrt war damals und er hat genau gewusst, er muss bei der Kommunikation anfangen, er muss eine breite Debatte anstoßen und man hat von Anfang an gemerkt, auch mit diesen teilweise umstrittenen Äußerungen, die er in anderen Dossiers gemacht hat, er ist ein Bundesrat, der sehr stark so funktioniert, über einmal einen Versuchsballon steigen lassen, oder? Einmal eine Debatte anstoßen, einmal schauen, was dann passiert. Manchmal hat es dann recht geklopft. Aber grundsätzlich, das kann man ihm ja nicht nur zum Nachteil auslegen. Allerdings, was man dann schon muss sagen ist, das ist wertvoll, so öffentliche Debatten anzustoßen. Irgendwann muss es dann einfach passieren, dass, wenn die Debatte entsteht und ganz viele Stimmen mitreden, dass dann der Bundesrat wieder kommt und dann Führung übernimmt in dieser Debatte. Und das kann man jetzt eigentlich in sämtlichen Dossiers sagen, das ist dann wiederum nicht so eine Stärke von Ignacio Cassis, dass er nachher wieder kommt und die Debatte an sich nimmt.
Christoph, ein paar positive Punkte zum Ignacio Cassis?
Ich war jetzt die ganze Zeit am Studieren und muss sagen, ich finde, er hat Er hat wahrscheinlich nicht so viel falsch gemacht, wie wir Medien geschrieben haben. Aber so viele Sachen richtig gemacht hat er auch nicht. Ich finde namentlich zum Beispiel der Impuls, die Rahmenabkommen-Debatte zu lancieren, ich meine, da ist irgendwie nach ein paar Wochen ist da eigentlich verebbt und man hat auch nicht das Gefühl gehabt, er hat dort von diesen Konsultationen im Inland geredet. Man hat auch überhaupt nicht den Eindruck gewonnen, dass er die irgendwo hin will führen oder dass er dort das Heft in der Hand hebt. Zudem ist es irgendwie kurz vor der Wahl gewesen, es sind schwierige SVP-Volksinitiativen im Raum gestanden, wo der Bundesrat auch aus taktischen Überlegungen dann entschieden hat, das Thema Rahmenabkommen wegzulassen. Und dort habe ich gefunden, das war einfach nicht weitsichtig vom Ignazio Cassis. Und was man auch muss sagen, was er auch verursacht hat, in dem Ende von dem ersten Jahr im Bundesrat, ist eine Zerrüttung im Verhältnis mit der zweiten FDP-Bundesrätin, der Karin Keller-Sutter, bei der Departementsverteilung. Und auch dort habe ich das Gefühl, ist er ein bisschen ohne Instinkt und ohne Strategie in eine Situation hineingeraten, wo er hat müssen spontan entscheiden musste, sich falsch entschieden hat. Und es ist ihm ins Gesicht geflogen, wie es der Markus vorher gesagt hat.
Also auch zum schnell erklären, das war damals so, dass Karin Keller-Sutter im Bundesrat gekommen ist, gern wäre Wirtschaftsministerin geworden. Und dann Ignazio Cassis aber im Guy Parmelin geholfen hat, dass er ins Wirtschaftsdepartement kommt. Das habe ich so richtig zusammengefasst, oder?
Genau. Und das ist ungewöhnlich, dass man quasi... In dem Fall hätte man, der Parmelin war auch erst kurz mit dem VBS, den hätte man jetzt auch noch dort lassen können. Und das Wirtschaftsdepartement ist eine freisinnige Domäne. Dass man die in der Partei gehalten hätte, da hätte zum Cassis auch niemand übel genommen. Aber da ist wiederum so ein Fall, wo man das Gefühl hat, er ist da noch so Gefälligkeiten an die SVP am Verteilen, wo für ihn persönlich nicht besonders nachhaltig sind.
Ein Punkt möchte ich gleich noch positiv erwähnen. Alle 4 Jahre kommt ja die neue Strategie für die Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein grosser Bereich von seinem Departement, auch wenn das in der Öffentlichkeit weniges Thema ist. Der Didier Burkhalter hat jedes Mal müssen bibbern, ob er mit dem durchkommt im Parlament. Es ist manchmal um 2-3 Stimmen gegangen. Der Cassis hat eine rechte Reform gemacht. Er hat dass eine Verzettelung konzentriert, die Entwicklungszusammenarbeit früher hatte. Man kann über einzelne Massnahmen diskutieren, aber Fakt ist, er hat das solid und problemlos und so gerüstlos durchs Parlament gebracht letztes Jahr, dass die Medien kaum etwas darüber geschrieben haben. Das ist vielleicht auch noch etwas, was man kann als Erfolg nennen kann.
Man muss auch sagen, oder vielleicht zum gleich noch etwas zu würdigen, die Funktion vom Außenminister in der Schweiz. Das ist eigentlich schon an sich eine paradoxe Beschreibung oder eine paradoxe Funktion, weil die Schweiz eigentlich nicht wirklich eine Außenpolitik verfolgt. Auf jeden Fall keine aktive. Und alle Außenminister, außer die, die mit Micheline Galmiret sehr stark an die Öffentlichkeit drängt und sehr stark quasi international versucht unterwegs zu sein. Alle Außenminister haben ein bisschen das Problem eigentlich, dass sie in einem Job sind, wo sie nicht können strahlen können, wo sie kein konkretes Projekt ins Parlament können bringen oder kaum, wo sie keine grossen Würfe können bringen oder kein grosses Projekt, wie es halt auch in der Schweizer Außenpolitik nicht gibt. Und mit dieser Rolle muss sich anfreunden, wer das Außenministerium übernimmt. Und da ist dann zwangsläufig eine Rolle, die man nicht strahlen kann.
Besonders merkt man das ja auch jetzt während der Pandemie. Also Corona macht Ignazio Cassis fast schon unsichtbar. Und das merken auch die Satiriker im Schweizer Fernsehen. Hört mal hier.
In letzter Zeit hat sich auch viel bei Deville um den Bundesrat gedreht. Und jetzt habe ich bei meiner Recherche etwas herausgefunden. Habt ihr das gewusst? Es gibt noch ein 7. Bundesrat. Haben das gewusst? Wirklich wahr. Es gibt einen 7. Bundesrat. Er kommt aus dem Tessin und heisst Fabrizio Cassis.
Ignazio.
Ja. Ganz grundsätzlich, als Bundesrat ist schon eher schwierig, wenn man plötzlich nicht mehr vorkommt während so einer Pandemie, oder?
Ja, natürlich ist das schwierig. Ich finde jetzt allerdings einfach, dass es nicht nur der Ignazio Cassis ist. Also beispielsweise Diola Amherd ist ja zuletzt jetzt auch nicht mehr an jeder PK immer omnipräsent gewesen. Und das jetzt irgendwie ihm anzulasten, wenn seine Dossiers so offensichtlich nicht im Vordergrund stehen, das finde ich jetzt auch nicht so korrekt. Was natürlich bei ihm speziell ist, ist so, es kontrastiert mit seinem beruflichen Background, den er hat, oder? Als ehemaliger Kantonsarzt, als Mediziner, als Gesundheitsspezialist wäre er ja eigentlich auch prädestiniert, beziehungsweise würde man gerne wissen, was hat er für eine Haltung, wie sieht er das Ganze? Und er wird halt jetzt durch die Konstellation von der Departementsverteilung wird er so ein bisschen die zweite Reihe drängt.
Was beim Ignazio Cassis noch dazukommt, warum seine Abwesenheit ein Problem für ihn selber darstellt, ist, dass man innerhalb von der FDP hat man Angst, dass man bei den nächsten Wahlen den zweiten Bundesratssitz nicht halten kann. Sollte der Negativtrend von der FDP weitergehen, dann kommt der unter Druck. Und somit gibt es wie ein internes Rennen zwischen der KKS und ihm, wer sitzt auf dem sicheren Stühli und wer auf dem Wackelstühli. Und dort ist natürlich mediale Präsenz in diesem Rennen durchaus entscheidend. Und sein Nachteil ist tatsächlich, dass er mit seiner Funktion nicht so viele Gelegenheiten hat zum Strahlen. Und wenn er dann die Gelegenheiten schaffen will, wie in den letzten paar Monaten, dann sind sie auch nicht immer dermaßen überzeugend.
Es hat tatsächlich, spürt man das Bemühen von Cassis, mehr mit Positivgeschichten in den Medien vorzukommen. Also er hat auch seine Kommunikationsabteilung massiv umgebaut, personell in den letzten Monaten. Er ist viel offensiver geworden. Es ist auch professioneller geworden. Jetzt, das ist sehr wohl im Guten gemeint auch. Aber auch viel proaktiver und so wirklich Pointe von dem ist gsi, oder? Der Cassis war kürzlich im Nahen Osten, also im Oman, Libanon, Irak. Grosse Reise über die Ostern und dort hat er dann auch Embedded Journalists mitgenommen, also eingebettete Journalisten, unter anderem der Chefredakteur vom Blick, wo dann da wirklich sehr liebevolle Einschaltungen gemacht hat aus irgendeiner Moschee in Oman und anderen Brennpunkten von der Weltpolitik, wo er dann auch sich revanchiert hat für die Mitreisemöglichkeit, indem er dort dann auch sehr nette Interviews gemacht hat, wo dann der Außenminister auch das Blickmikrofon gerade selber in der Hand hat.
Okay, die sagen, der Stab wird ausgebaut. Ist denn das quasi etwas, das etwas nützt? Also wenn ein Bundesrat mehr Öffentlichkeit will, tut er einfach quasi Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen, die ihm die Öffentlichkeit geben. Funktioniert das so einfach?
Also beim Cassis ist es so, er hat sicher andere Leute angestellt. Leute, die besser geeignet sind für eine offensive Medienarbeit wie die er vorher hatte. Ich weiß nicht einmal, ob das Stellenetat insgesamt wirklich gewachsen ist bei ihm, aber er hat einfach Leute ausgewechselt. Und das spürt man inzwischen, oder in den letzten paar Wochen hat man es stark gespürt, dass der Cassis präsenter ist und präsenter will sein. Aber eine offensive Kommunikation ist nicht immer eine gute Kommunikation.
Und was man schon vielleicht auch noch ergänzend kann sagen ist, über viele Jahre hinweg war es unter Journalisten bekannt, ein offenes Geheimnis, dass die Kommunikationsabteilung des EDA wirklich die am schlechtesten organisiert ist. Es ist wahnsinnig lang gegangen, bis man eine brauchbare, allenfalls brauchbare Antwort bekommen hat. Da hat der Cassis sehr viele Reformen eingeleitet, also personeller Natur, aber dann auch Umstrukturierungen. Das ist schon spürbar. Und letztlich können sich auch so Umstrukturierungen dann doch in der öffentlichen Wahrnehmung dann widerschlagen. Wenn nämlich so der Austausch zwischen Departement und Medien besser funktioniert, dann gibt es automatisch auch mehr Berichterstattung. Egal in welche Richtung die dann geht, oder?
Und es kann durchaus auch im Interesse von der Öffentlichkeit sein, wenn so ein Departement ein bisschen anfängt, mehr zu kommunizieren. Mhm.
Ganz aktuell steht unser Außenminister in der öffentlichen Wahrnehmung wieder mal nicht ganz besonders gut da. Könnt ihr mir erklären, warum in einem von seinen Kerndossiers, in den Beziehungen zur EU, er so allein scheint im ganzen Bundesrat, so isoliert?
Du untertreibst, Philipp, das ist nicht eins von seinen Kerndossiers. Das EU-Dossier ist einfach ungefähr 90% von seinem Job. Wir müssen es wirklich sagen, es gibt kein Departement, das sich alles auf so fest auf ein Dossier konzentriert wie im EDA. Und das ist eben gleichzeitig auch das Problem von Ignacio Cassis, weil es ist praktisch nicht ein Winner-Dossier, oder? Wenn eine Karin Keller-Sutter oder eine Alain Berset eine Abstimmung verliert oder irgendwo scheitert, aufläuft, hat er noch 6, 7, 8 andere Dossiers, die er vielleicht punkten kann. Und das ist im EDA extrem schwierig.
Und dann hat man in den letzten Monaten schon den Eindruck gehabt, der Cassis vermag es nicht, in diesem Dossier seinen eigenen Stempel aufzudrucken oder zumindest das Dossier so zu managen, dass der Bundesrat fähig ist, eine Position zu entwickeln in dieser Rahmenabkommenfrage. Ich meine, wir befinden uns jetzt irgendwie wenige Stunden vor dem Flug von Guy Parmelin nach Brüssel zu der Ursula von der Leyen, dem ersten so hohen offiziellen Aufeinandertreffen von diesen Präsidenten seit weit über einem Jahr. Und der Bundesrat ist offensichtlich nicht in der Lage, sich da darüber zu verständigen, was er genau der EU sagen will. Und das ist meiner Meinung nach schon ein Versagen, wo man die Ursache nicht alleine beim Außenminister suchen kann, aber wo der Außenminister einen grossen Nachteil daran hat.
Also vielleicht noch zum Vorausschicken, es ist ein sehr, sehr undankbares Dossier. Man kann eigentlich fast alles nur falsch machen, das haben die letzten Jahre gezeigt. Insofern hat der Ignacio Cassis sicher nicht den einfachsten Job in dieser Regierung. Aber mich dünkt es auch, es zeigt sich jetzt halt etwas, wo wir vorher so ein bisschen skizziert haben, auch in seinen Charaktereigenschaften. Er scheint gegen aussen wie nicht so gefestigt zu sein, was er überhaupt möchte in diesem so wichtigen Dossier, dass auch in dieser langen Zeit sich da keine Haltung entwickelt hat, für was er überhaupt möchte einstehen. Man hört auch sehr viel, wenn man mit unterschiedlichsten Leuten redet, dass er so ein bisschen fluidzig, was so seine Meinung betrifft, oder dass er je nach Gesprächspartner sich anders äußert. Und das spürt man halt bei so einem kontroversen Thema, bei so einem kontroversen Dossier, dass wenn nicht von irgendwo die Führung ausgeht und so die grosse Idee da ist, dass dann alles so ein bisschen zerfleddert und die Debatte automatisch viel, viel schwieriger wird.
Was ich jetzt mitnehme aus dem Gespräch, was ich auch sehr interessant finde, ist, wie wandelbar ein Mensch kann sein. Also, dass man sich auch wirklich bewusst neu erfinden kann. Hat das Gefühl, wir haben den letzten Ignacio Cassis erlebt und wird er sich irgendwann nochmal ganz neu erfinden?
Ich habe das Gefühl, Wandelbarkeit trifft es eigentlich recht gut. Der Eindruck, den ich gewinne, wenn ich über die Biografie schaue, dann ist der, dass er irgendwie Strömungen kann aufnehmen und auf Strömungen reagiert. Aber dass Initiative oder die Impulse nicht von ihm selber ausgehen. Und man muss jetzt aber schon sagen, er ist jetzt gleich schon bald 4 Jahre im Bundesrat. In diesen 4 Jahren hat er nicht mehr so stark auf äußere Einflüsse reagiert. Ich glaube, er hat das Gefühl, er ist jetzt in dem Bundesrat, er befindet sich dort, er geht nicht mehr so auf die Sachen ein, er ist natürlich auch eingebettet durch ein Entourage, wo mit seinem Generalsekretär zum Beispiel, Markus Seiler, ehemaliger Nachrichtendienstchef, sehr bürgerlich ist und wo ihn möglicherweise auch ein bisschen stützt oder vielleicht sogar steuert. Und die nächste Wandlung, die ich mir wirklich im Moment vorstellen kann, ist die, dass er vielleicht vor der Wahl 2023 versucht, nochmal einen Schritt auf die Linke zuzumachen, um seine Wiederwahlchancen nochmal zu steigern. Sonst sehe ich nicht, wo die nächste Veränderung könnte herkommen.
Es ist aber natürlich auch eine Frage, tritt er überhaupt nochmal an im 23? Das ist tatsächlich eine Frage, die heute schwierig zu beantworten ist. Man weiss zum Beispiel nicht, wie fest dass ihm die doch zum Teil harte Kritik persönlich zusetzt. Also das kann natürlich eine Rolle spielen. Dann wird es sehr davon abhängen, wie gut das die FDP im 23. die eidgenössischen Wahlen abschneidet. Wenn sie dort nochmal verlieren sollte, dann wackelt einer von den beiden FDP-Sitz noch stärker. Und aus heutiger Sicht wackelt dann am Cassis sicher noch deutlich fester als der von Karin Keller-Sutter. Also auch das könnte zu einem Rücktritt führen. Er wäre dann rund 6 Jahre, ein bisschen mehr, im Bundesrat gewesen. Das ist keine extrem lange Amtszeit. Es wäre aber auch nicht der Erste, der nach so einer Amtszeit zurücktreten wird, zumal er sich dann so langsam am Pensionsalter nähert. Also das ist heute die offene Frage aus meiner Sicht. Ich weiss nicht, ob jemand von euch eine präzisere Prognose wagt, Raphael und Christoph.
Ich denke, das stand jetzt extrem schwierig. Die ganze Bundesratssitzverteilungsfrage, die ist an einem so einem frühen Punkt. Und gleichzeitig merkt man, es verfestigt sich immer mehr, dass einer von den beiden FDP-Sitze massiv unter Druck ist. Und wenn man schaut, Performance und Standing von diesen beiden Bundesräten, ist wie klar, dass es dann der von Ignazio Cassis wäre, nicht der von Karin Keller-Sutter. Ich denke, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in seinen Abwägungen, wenn du jetzt sagst, Markus, allenfalls eben der Druck, der trotzdem zu viel werden kann, dass er das sehr sauber wird abwägen wird, was das auch für die Partei bedeutet. Weil wenn er sich quasi würde anbieten, zum zurücktreten, dann wäre es wie klar, dann ist im Moment so ein Machtpoker im Gang in Bundesbern, dass das auch für die Partei nachher könnte recht schwere Auswirkungen haben.
Und der Sitzverlust wird ja dann natürlich noch wahrscheinlicher, wenn er selber geht. Mhm. Oder? Also das ist, es könnte ja auch durchaus im Interesse von der Partei sein, dass er zumindest versucht, den zweiten Sitz zu heben im 23.
Ja, wir werden es sehen. Es geht ja gar nicht mehr so lange bis zu diesen Wahlen. Hey, ich glaube, das wär's. Danke vielmals für das Gespräch. Das war eine Spezialfolge vom Politbüro, eine Geburtstagsfolge für Ignazio Cassis. Wir hören uns bald wieder hier im Podcast für die Schweizer Politik. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit der Raffaella Bierer, mit dem Christoph Lenz und mit Markus Häfliger. Es würde uns freuen, wenn ihr bald wieder zuhören würdet. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss.